Guten Morgen. Es ist Passionszeit. Leidenszeit Jesu. Und wir haben das schon gehört.
Und ihr merkt daran, für mich ist das manchmal ein ganz besonderer Segen, als du mich fragtest, worüber willst du predigen, was kannst du vielleicht in Bezug dazu vorbereiten, da wusste ich es noch nicht. Und ich habe heute schon erlebt, wie das zusammengeht oft, wenn man, wie wir glauben und hoffen, vom Geist geführt wird. Ein wenig dürfen wir uns dennoch freuen, obwohl Passionsleidenszeit Jesu ist, denn wir glauben, dass dieses Leiden an unserer Stadt von ihm, Jesus, ertragen wurde und wir dadurch gerettet sein können. In der Gemeindeleitungssitzung vergangenen Donnerstag hielt uns Paul eine Andacht aus Jesaja. Ich wählte daraufhin auch einen Text aus Jesaja davon für die heutige Predigt. Jesaja 53 nach Luther. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dünnem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre. Wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Der erste Satz lautete: Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Glaube ich, was uns verkündet wurde in Jesaja 53, mehr als 700 Jahre vor Christus oder nicht? glaube ich, dass mit dem Jesaja-Text eine Vorausschau auf den rund 700 Jahre später lebenden Jesus geliefert wurde. Ich möchte heute mit euch eine Reise machen, ob das, was wir verkünden in dieser Kirche, glaubwürdig ist. Ist die Bibel wahr? Und vor allem, ist Gott wahr? Jesus, seine Auferstehung, Sterben für mich und daraus ewiges Leben für mich und für dich? Ist das wahr? Und ich möchte ein wenig wie in einem Plädoyer vor Gericht versuchen, wie der Anwalt dieser Angelegenheit dafür einzutreten, dass die Bibel wahr ist, dass darum Jesus Gottes Sohn ist. Also Gott. Und dass er für deine und meine Schuld starb und dass wir dadurch ewiges Leben haben können, wenn wir darauf vertrauen. Ich agiere also heute hier wie ein Anwalt und ihr seid so etwas wie die Jury in einem amerikanischen Gerichtsfilm. Das kennt ihr, oder? Ich kann euch Jesus als Auferstandenen nicht beweisen. Das, was ich heute liefern will, ist eine sogenannte Indizienkette. Das heißt, so viele Aspekte, die dafür sprechen, dass Jesus Gottes Sohn ist und er unser Heiland ist, dass du es glaubst, beziehungsweise dass dein Glaube gefestigt wird und, wo nötig, zur Überzeugung wird. Dabei wähle ich den Weg, mit euch zu prüfen, was spricht dafür, dass die Bibel wahr ist. Denn wenn die Jury zu der Überzeugung kommt, dass die Bibel wahr ist, dann ist Jesus Gott. Und wir, die wir an ihn glauben, sind dann gerettet. Wenn wir an ihn als den Auferstandenen glauben, dann sind wir für ewig gerettet. Das erste Indiz. Die Bibel ist so besonders und einzigartig in ihrer Entstehung. 66 Bücher, 40 Autoren, eine Entstehung über vermutlich mehr als 1500 Jahre, unterschiedlichste Autoren, Mose, Politiker, Josua, General, Salomo, König, stinkreich, Amos, Hirt, vermutlich eher arm, Nehemia, königlicher Berater im Ausland, Petrus, Fischer, Matthäus Zöllner im Dienst der römischen Besatzer, Paulus Rabbiner, um nur einige zu nennen. Und doch ist die Bibel von einer einzigartigen Einheit der Bücher untereinander. Und sie hat einen roten Faden über die Themen, wer ist Gott, wer ist der Mensch und gibt es die Möglichkeit einer Verbindung zwischen Gott und Mensch. Die Bibel ist auf erstaunliche Weise drittens auch heute noch aktuell, seit Tausenden von Jahren. Welche anderen Bücher sind so alt und werden noch als aktuell gelesen? Welches andere Buch ist ähnlich alt und gilt heute noch als Ratgeber? Trost, Hilfe, Ermutigung, über Kulturgrenzen und Klassenunterschiede hinweg. Das vierte Indiz, das ich euch mitbringe. Die Bibel ist das am häufigsten gedruckte und publizierte und in die meisten Sprachen übersetzte schriftliche Werk der Welt. Im März 2018, neuer hatte ich es leider nicht, existierten Gesamtübersetzungen in 674 Sprachen und Teilübersetzungen in 3324 Sprachen. Damit waren allein in den 4 Jahren zuvor 163 Gesamtübersetzungen hinzugekommen. Wer oder was motiviert die Übersetzer zu dieser Arbeit, wenn nicht die Begegnung mit dem lebendigen Gott? Dann die Einzigartigkeit der Qualität bei der Überlieferung der Bibel. Ich hatte einen Vortrag gehört, wie die griechischen Weisheiten übersetzt ins Arabische uns erhalten geblieben sind. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quellen wenn das gleiche Thementexte sind, sehr unterschiedlich, kannst du dir nur auch grob überlegen, wo die Reise hingehen soll. Die Qualität der Übersetzung unserer Bibel ist von völlig anderem Kaliber. Mündlich überliefert oder auf verderbliche Materialien geschrieben, handschriftlich von einer Abschrift, von der vorherigen Abschrift, von der vorherigen Abschrift und so weiter. Über Jahrhunderte, tausende Exemplare schon vor dem Buchdruck. Es soll um die, und jetzt kommt's, 26.000 alte Fragmente der Bibeltexte geben, die untereinander keine wesentlichen Abweichungen haben und schon gar nicht inhaltliche Abweichungen. Was bewegt sechstens Menschen, ihr Leben für die Verbreitung dieses Buches aufs Spiel zu setzen? Das spricht doch auch dafür, dass sie die göttliche Qualität dieses Buches glauben oder sogar in diesem Buch die Begegnung mit Gott erlebt haben. Noch ein kleiner Aspekt, ich hatte es eingangs schon erwähnt, es waren keine Literaten, keine Autoren, die hauptberuflich Texte getextet haben, die diese Bücher geschrieben haben. Und nur selten waren es überhaupt Menschen mit hochwertiger Bildung. Aber die Bibel ist von exzellenter literarischer Qualität. Nun aber wieder etwas griffiger, denn über literarische Qualität kann man trefflich streiten. Keine andere religiöse Schrift ist so ehrlich wie die Bibel. Über die Hauptakteure ehrlich. Über das, was gelingt und misslingt, ehrlich. Keine andere Religion zieht ihren Akteuren so sehr die Maske vom Gesicht. Und manchmal, wenn ich das so sagen darf, auch die Hose runter. Ich bin da noch zurückhaltend in der Formulierung im Vergleich zur Bibel selbst. Einige Beispiele. Wo sonst wird gesagt, Hass ist Mord? Wo sonst wird gesagt, der Mensch ist von Grund auf schlecht? Die Bibel ist einerseits nicht prüde, aber dann nennt sie Probleme ihrer Akteure und Hauptpersonen auch beim Namen. Noah, betrunken, Inzest. Abraham, ein Lügner, verhurt seine Ehefrau. David, König, Ehebruch, Mord. Petrus, Meineid, gewalttätig, leugnet Jesus zu kennen. Wäre die Bibel so geschrieben worden, wenn ein möchtegern Religionsstifter sie erfunden hätte? Welches Buch fordert so radikale Entscheidungen? Welches Buch hat so viele Menschen und Gesellschaften verändert? Zusammengefasst, die Bibel versammelt Weitererzähler, Schreiber, Abschreiber, Übersetzer, Weiterverteiler, Schmuggler und Leben unter Lebensgefahr und vor allem die Bibel versammelt Milliarden von Lesern. Milliarden, nicht Millionen, Milliarden von Lesern. Und viele bezeugen die Bibel als Quelle von Kraft für Veränderung zum Guten, Orientierung im Leben, Trost, Ermutigung, Lebenszielquelle, Freude. Und die viele Menschen sagen, im Wort Gottes sind sie Gott selbst begegnet. Das behaupte ich auch. Du auch? Milliarden Zeugen stehen für dieses Buch. Und ihr seid die Jury in diesem, nennen wir es mal, Gerichtsverfahren. Entscheidet für euch selbst. Ist die Bibel Gottes Wort? Jetzt habe ich euch immer von der Bibel gesprochen und die Wahrhaftigkeit dieses Buches versucht zu erarbeiten. Aber wir wollten doch eigentlich in diesem Verfahren dafür eintreten, dass Jesus wahr ist, dass er lebt, dass in ihm unsere Schuld am Kreuz gesühnt wurde. Mein Abschlussplädoyer lautet: Wenn wir hier heute Morgen erfasst haben, dass die Bibel wahr ist, oder in der Erwartung bestärkt wurden, dass die Bibel wahr ist, dann gilt ja auch der folgende Teil aus der Bibel vom Anfang des Johannesevangeliums als wahr. Denn wenn das Ganze wahr ist, ist auch dieser Teil wahr. Und wir haben, und da darf ich das Beispiel nehmen, es schon gesungen. You were here before the world began. Das wollen wir jetzt hören aus dem Johannesevangelium, aus dem Anfang. Ich lese uns über Jesus. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht. Und die Welt erkannte es nicht. Wir haben es bei Jesaja schon gehört. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündet. Noch einmal die ersten zwei Zeilen dieses Textes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Wenn die Bibel also deiner Meinung nach wahr ist, dann ist logischerweise auch das wahr. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und dann gehört wegen unserer Schuld auch das Folgende zur Wahrheit. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, sehet, welch ein Mensch. Als ihn die Hohepriester und die Diener sahen, schrien sie, kreuzige, kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben sein Gesetz, Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei? So bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest und die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Sehet, euer König. Sie schrien aber: Weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Jesus lässt sich für uns kreuzigen. Lasst uns heute im Abendmahl feiern, dass wir in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus durch seinen Opfertod aus der Sünde befreit sind. Amen.